Der Kontrast könnte größer nicht sein. In Stuttgart protestieren Wutbürger gegen einen neuen Bahnhof, der seit 15 Jahren geplant ist. Monatelang dreht sich alles um den Protest der Wutbürger gegen das Projekt. Der Schutz des Juchtenkäfers, welcher zur Unterfamilie der Rosenkäfer gehört, wird vorgeschoben, um die Bauarbeiten zu stoppen. Polizeieinsätze mit Wasserwerfern und Knüppeleien, endlose Fernsehdebatten und am Rande ein Regierungswechsel demonstrieren die Verweigerungshaltung großer Teile der Bevölkerung. In 1,5 Jahrzehnten stampften die Chinesen andererseits ganze Megacities aus dem Boden. Während an Berliner Schulen der Unterricht im Chaos versinkt, erreicht Shanghai bei der PISA-Studie Platz 1. Es folgen Hongkong, Singapur und Südkorea. Sie alle berufen sich auf einen Mann, der seit 2500 Jahren tot ist, Konfuzius. Meine Damen und Herren, in China sagt man, wer etwas zu verkaufen hat, gilt nicht als arm. Welches Potenzial in diesem Sprichwort steckt, zeigt die Praxis. Jeden Tag handeln das Reich der Mitte und Europa für mehr als 1 Milliarde Euro. Der Fakt an sich dürfte bekannt sein. Ob seine Dimension erfasst wird, daran scheiden sich die Geister. Chinas Wachstum scheint ein Spiel ohne Grenzen zu sein. Das Land ist eine einzige Baustelle. Allein das Ausmaß der Investitionen in die Infrastruktur ist beispielgebend. Zum Warmwerden einige Zahlen. Allein 2011 pumpte die Regierung 4,5 Milliarden Dollar in den Ausbau des ländlichen Straßennetzes. Im Rahmen des neuen Fünfjahresplanes ist insgesamt der Bau von 3,9 Millionen Kilometern Landstraße geplant. Damit wird sich der Umfang des gesamten peripheren Straßennetzes mehr als verdoppeln. 2012 wird das Jahr der chinesischen Bahn. Es werden so viele neue Zugstrecken gebaut werden wie nie zuvor. Zudem knackt man mit dem Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes die Marke von 10.000 Kilometern Strecke. Bereits jetzt besitzt China das größte Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt. Bis 2015 will China zudem 45 neue Flughäfen errichten. Für den gesamten Luftfahrtsektor sind in diesem Zeitraum staatliche Investitionen von insgesamt 230 Milliarden Dollar geplant. 10 Jahre nach dem Beitritt zur WTO boomt China, glänzt als Exportweltmeister. Die alteingesessenen Industrienationen sind weit weg vom Siegerpodest. Arbeit und Produktion zogen von West nach Ost. Asien ist nicht mehr aufzuhalten. Chinas Aufstieg zur verlängerten Werkbank verändert die Welt in gleicher Weise wie die Industrialisierung der USA. Mit Blick auf die Zukunft verändert es uns alle wahrscheinlich noch viel mehr. Das Wirtschaftsmagazin Brand 1 brachte es 2007 auf den Punkt. Ich zitiere: Nirgendwo auf der Erde brauchen die Menschen mehr Autos und Aspirin, Handys und Hemden, Computer und Kopiergeräte. Ist China das gelobte Land, in dem die Arbeiter wenig Geld verlangen und Konsumenten noch zu begeistern sind für Vella-Shampoo, Ikea und VW-Polos? Das wäre zu kurz gedacht. Wie und in welchem Maß sich China und demzufolge Asien weiterentwickelt, hat unmittelbare Konsequenzen für Europa und die ganze Welt. Ausreichend Kapazitäten stehen jedenfalls zur Verfügung, Ressourcen freilich nicht. Ich möchte zunächst auf das Plus von weltweiten Transaktionen eingehen. Entfernung spielt keine Rolle. Der Preis wohl. China ist der Gewinner der Globalisierung. Die Volksrepublik ist und bleibt Beschaffungsmarkt Nummer 1. Sie spielt mittlerweile die Hauptrolle im Global Sourcing. Trotz dieser Tatsache übt sich der deutsche Mittelstand in Zurückhaltung. China ist suspekt. Diese Konkurrenz ist einfach zu übermächtig. Man wahrt Distanz und verschenkt enorme Reserven. Obwohl der Mammutanteil für Serien- und Massenprodukte im Bereich der Automobilindustrie, des Maschinenbaus und der Metallverarbeitung längst nicht mehr im eigenen Land gefertigt wird. Der Vorteil Chinas liegt ja quasi auf der Hand. Kein Land der Welt deckt solch ein breites Branchenportfolio ab. Kein Land der Welt ist fähig, solche Kapazitäten zu stemmen. Und kein Land der Welt zeigt dabei solchen Ehrgeiz. Tatsache ist, dass Wachstum außerhalb Westeuropas stattfindet. Zumindest wenn es sich um Produkte mit hohen Lohnkosten, großem Beschaffungsvolumen und erheblicher Logistik handelt. Dann ist es von Vorteil, in die Ferne zu schweifen. Denn das Kostspielige liegt zu nah. Keine Frage, auf der Suche nach dem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis im Einkauf führt der Weg ostwärts. Unternehmen, die über ihren Tellerrand schauen, sind im Begriff, die Konditionen ihrer Lieferanten strategisch zu hinterfragen bzw. sie zu erweitern. Denn jeder neue Partner im Spiel ohne Grenzen belebt den Wettbewerb. Ganz gleich, ob die Firma in Fernost oder Bayern sitzt. Am Ende eines Geschäftsjahres zählt die Bilanz und sonst nichts. Halt, wieder zu kurzfristig gedacht. Seit jeher lebt die Wirtschaft von Beziehungen. Menschen machen mit Menschen Geschäfte. Dass solche Verbindungen zu einem anderen Kulturraum wachsen und reifen müssen, versteht sich von selbst. Geschäfte sind im asiatischen Raum eine flexible Angelegenheit, die sich Schritt für Schritt weiterentwickeln. Gewiss, das bedeutet Zeit und Nerven. Wer mit China handelt, braucht Ausdauer. Purer Aktionismus ist hier völlig fehl am Platz. Freunden schneller Resultate sei deshalb ans Herz gelegt. Halten Sie es wie Konfuzius: In der Ruhe liegt die Kraft. Diese Denkweise rechnet sich langfristig. Einkauf in China zahlt sich aus, wenn er als dynamisches Geschehen betrachtet wird. Es hat keinen Sinn, klein und mit mehreren Lieferanten zu beginnen. Was nützt die ausgefeilteste Einkaufsstrategie, wenn es Probleme mit der Technologie vor Ort gibt, die Produktqualität leidet oder die Ware beim Zoll hängen bleibt? In der Regel ist Beschaffung in China ein Lernprozess für beide Seiten. Deshalb muss Global Sourcing als komplexer Organismus betrachtet werden. Es dreht sich nicht um einen einzelnen Kontakt, sondern um die Idee, sich weltweit zu vernetzen. Professor Ronald Bogaszewski, Vorstand des BME, brachte es folgendermaßen auf den Punkt und präzisiert das Ganze noch so. Das heißt, dass sich meine vorgelagerte Wertschöpfungskette extrem umstrukturieren muss. Und das bedeutet, dass sich Unternehmen über den Hintergrund ihrer China-Aktivitäten im Klaren sein müssen. Meist leitet sich der erste Impuls aus der eigenen Unternehmensphilosophie ab. Trotzdem hält sich das Bild von der verlängerten Werkbank, das Reich der Mitte trägt weiterhin das Image eines Low-Cost-Country. Dabei hat das heutige China mehr als billige T-Shirts zu bieten. Die Metamorphose von der Schneiderei der Welt zum Technologiestandort ist in vollem Gange. Bester Beweis ist der Aufwärtstrend der Lohnentwicklung der letzten Jahre. Aktuell beträgt der chinesische Stundenlohn $3,50 im Durchschnitt. So zumindest die Financial Times im Januar 2012. Logischerweise ist das Lohnkostenniveau an Industriezweige gebunden. Jedoch ist eine innerchinesische Verschiebung der Branchen zu beobachten. In der Peripherie fehlt es an Fachkräften. Einfache Arbeiter hingegen gibt es genug. Die Low-Tech-Produktion, wie zum Beispiel Textilien und Spielzeug, wandert ins Landesinnere ab. Zeitgleich erstarken die küstennahen Metropolregionen zu Hightech-Standorten. Diese Kompetenz hat ihren Preis und Innovationskraft. China hat in der letzten Dekade enorm aufgeholt. Dennoch und gerade deshalb bietet es dem Westen in puncto Einkauf günstige Preise und Innovationen. Wer sich in China engagieren möchte, muss genau definieren, was er sucht und welchen Vorteil er sich davon verspricht. Denn in der Beschaffungspraxis hat sich eines bewahrheitet: Je verflochtener die internationale Arbeitsteilung, umso mehr Koordinationsaufwand für die Unternehmen. Bis diese Vernetzung optimal funktioniert, braucht es Vorlauf und die entsprechende Offenheit. Wer denkt, dass vom deutschen Schreibtisch aus agiert werden könne, wird schnell eines Besseren belehrt werden. Wie der Spagat zwischen Optimierung und nachhaltiger Kooperation gelingt, ist reine Einstellungssache. Verfolgen wir diese Gedanken näher. Wandel durch Handel. Hans-Olaf Henkel, früherer Präsident des BDI, ist ein Verfechter dieser These. In seinem Buch „Die Ethik des Erfolges: Spielregeln für eine globalisierte Gesellschaft“ interpretiert er die Globalisierung als große Chance für ärmere Nationen. Nach seiner Ansicht gehen freie Marktwirtschaft, Demokratie und Grundrechte des Menschen einher. Er sieht es als Dreigestirn. Damit hat er polarisiert, was nur eine logische Konsequenz desselben ist. Allerdings geht das Meinungsspektrum seiner Kritiker weit auseinander. Gutmenschliches Geschwätz sind die positivsten Stimmen, die despektierlichen Wertungen seien dahingestellt. Henkel sagt 2001 in einem Interview mit Greenpeace, die Globalisierung führt erst zu einfachen, schlecht bezahlten Arbeitsplätzen, dann zu besseren und besser bezahlten, ein armes Land wird Entwicklungsland, dann Schwellenland und schließlich kann es an unseren Lebensstandard anknüpfen. Siehe Singapur, Malaysia, Taiwan, bald Korea und wachsende Teile Chinas. Aber die Voraussetzung bleibt, die Marktwirtschaft muss eingeführt werden. Wo dies nicht passiert, geht es nicht voran. Zwar wird der Unterschied zwischen Arm und Reich tatsächlich immer größer, aber nicht wegen der Globalisierung, sondern weil die Armen in diesen Ländern nicht an den Vorteilen beteiligt werden. Diese Aussage muss man setzen lassen, filtern und mit dem Wissen um das China von heute prüfen. Die Annahme, dass Wandel durch Handel nach Osten hin gelingt, hat sich auf den ersten Blick bestätigt. Peking kann großartige Erfolge verzeichnen, denn es versucht, seine Herausforderungen rational zu lösen. Mit System wurden Märkte gelockert, ein Potenzial, von dem gegenwärtig Millionen Menschen profitieren. Die Vorstellung, dass 1,3 Milliarden Chinesen daran teilhaben sollen, erscheint allerdings abstrakt. Ob Wirtschaftswachstum im konventionellen Sinn die Lösung sein kann? Nehmen wir die aktuellen Zahlen unter die Lupe. Chinas Regierung korrigierte im ersten Quartal 2012 die Wachstumsrate auf 7,5% herunter. Im vergangenen Jahr war die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde noch um 9,2% und im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Die entsprechenden Schlagzeilen dürfte hier noch jeder vor seinem inneren Auge haben. Schwächelnde Volkswirtschaft, Wirtschaft lahm, Volk soll shoppen, Krisensignale, Chinas Angst vor dem wirtschaftlichen Niedergang, um nur drei Beispiele für das mediale Wehklagen zu nennen. Von solchen Zuwachsraten kann Europa jedoch nur träumen. Derweil reflektiert sich das Reich der Mitte selbst. Der größte Exporteur der Welt ist mittendrin statt nur dabei. Eingebettet in das Kielwasser der globalen Finanzkrise haben Chinas Führer die Chance und Verpflichtung, gegenüber ihren Landsleuten ein Zeichen zu setzen. Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit äußerte Premier Wang Jiabao seine Bedenken. Kurz- und langfristige Probleme sind verwoben, strukturelle und zyklisch auftretende Faktoren beeinflussen einander, einheimische und internationale Probleme hängen zusammen. Schließlich wollen bald 1,4 Milliarden Menschen Reis, Wasser und Lohn. Wandel durch Handel geht in die nächste Phase. Welchen Weg die bevölkerungsreichste Nation der Erde einschlägt, bestimmt sie in erster Linie selbst. Europa und der Rest der Welt werden mit von der Partie sein. Welche Position jedes Land einnimmt, beeinflusst es selbst. Nachhaltigkeit bestimmt zunehmend die Beschaffung. Im Zuge der Erderwärmung fragen Endkunden nach ökologischen und sozialen Standards. Die Mitte der westlichen Gesellschaft will wissen, zu welchen Bedingungen Produkte hergestellt wurden und wie groß die Folgen für den Klimawandel sind. Diesen Themen sind Unternehmen ausgesetzt. Sollen Wertschöpfung und werteorientiertes Handeln vereinbar sein? Pekings Kurs geht unmissverständlich in diese Richtung. Umweltschutz ist spätestens seit dem 11. Fünfjahresplan 2006 bis 2011 ein öffentliches Thema. Denn China weiß, wenn es dieses Wachstum halten will und seine Bevölkerung am Wohlstand teilhaben lassen will, muss es Infrastruktur zu realisieren, die Wirtschaft ausbauen und Geld für Know-how bereitstellen. An der Schwelle zur Konsumgesellschaft steht Chinas Führung auf. Sieht Chinas Führung die Aufgaben der Zukunft. Beispielgebend sind die Etats zur Unterstützung der umweltfreundlichen Wirtschaft. Im Rahmen des nationalen Konjunkturprogramms zur Bewältigung der Finanzkrise wurden allein 2009 und 2010 40% der besagten Gelder dafür bereitgestellt. Unternehmerisches Handeln rückt stärker in den staatlichen Fokus. Außerdem drängen staatliche Ausgaben für Gesundheit in den Vordergrund. Hier bekommt Wandel durch Handel eine ganz neue Prämisse. Wer sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat, intelligent einkauft und dies seinen Kunden vermittelt, wird sich im Wettbewerb positionieren. Ein Beispiel: das Desaster der Rückrufaktionen. Wenn Produkte nicht halten, was sie versprechen oder zur Gefahr für Leib und Leben werden, leidet das Image und die Kosten explodieren. Das kommt den Unternehmen dann sehr teuer zu stehen. Hätte man diese Panne nicht durch sorgfältige Lieferantenauswahl vermeiden können? Ich meine schon. Es gilt nur, die richtigen Prioritäten zu setzen und den Ehrgeiz Chinas zu nutzen. Das einstige Reich der emsigen Betriebsamkeit expandiert dank massiver Bildungsoffensiven zum Wissensstandort. Mittlerweile können 94% aller 15-jährigen Chinesen lesen und schreiben. Während Deutschland über Fachkräftemängel klagt, steigt dort die Zahl der Patentanmeldungen rasant an. Dem gelben Drachen geht der eigene Aufschwung vor. Es wird Zeit, sich vermehrt auf China zu konzentrieren. Wie der deutsche Mittelstand daraus seinen Nutzen zieht, konkretisiere ich jetzt. Kooperationen statt Skepsis. Meine Erfahrungen zeigen, dass der Einkauf in kleineren Unternehmen keinen leichten Stand hat. Oft arbeiten die Abteilungen am Limit. Immer wieder höre ich, dass ihrem Ressort nicht genügend unternehmerische Sorgfalt entgegengebracht wird oder das Budget keine größeren Aktivitäten erlaubt. Manchmal entsteht der Eindruck, dass man lieber die Finger vom goldenen Kalb der Beschaffung lässt, weil hier betriebswirtschaftliche Ausrutscher zum Vorschein kommen könnten. Zugleich höre ich, dass man der Größe des Landes Respekt zollt, vor der Sprachbarriere zurückschreckt und die andere Kultur scheut. Das rasante Tempo der wirtschaftlichen Globalisierung zwingt uns zur Neujustierung. Selbst wenn die Suche nach geeigneten Zulieferern oder Produzenten mit der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen vergleichen lässt, mit diesem Bild vor dem inneren Auge wird erneut die Dimension Chinas deutlich. Was also tun? Zuallererst empfiehlt sich, die bisherige Beschaffung kritisch zu hinterfragen.